Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen.
Digitale Zahlungsmittel entwickeln sich rasant weiter. Aber wie wird sich der Zahlungsverkehr künftig wirklich verändern? Welche Rolle spielen Blockchain und Stablecoins dabei ganz konkret? Im Alltag von Banken, Unternehmern und Konsumenten? Und wie gut ist Europa darauf vorbereitet, wenn sich Zahlungsprozesse grundlegend weiterentwickeln? Darüber sprechen wir in der neuen Folge von Kompass on Air mit unseren heutigen Gästen. Philipp Born, Geschäftsführer bei Bitpanda, und Thomas Ahnerinhof, Head of Department Strategy Development bei Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien. Es freut mich sehr, dass ihr heute dabei seid.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Vielen Dank.
Ja, starten wir mit einem Blick auf die aktuelle Zahlungslandschaft. Thomas, wie erlebst du bei Raiffeisen die Entwicklung digitaler Zahlungen im Vergleich zur Bargeldnutzung?
Ja, ich glaube, wenn man das ganz breit betrachtet, auch in Österreich, was man schon noch sieht, ist, dass die Bargeldnutzung einfach noch extrem stark ist. Also man sieht das auch, wenn man sich die Statistiken ansieht, dass einfach über 80% derzeit immer noch auch Bargeld nutzen. Wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem, was man auch in nordischen Ländern sieht, ist das ganz anders, weil dort hat man dann teilweise schon Bargeldnutzungsraten von 20-30%, also deutlich andere Ausgangsbasis. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht gut oder schlecht per se, sondern das ergibt sich sozusagen, glaube ich, einfach im Land aus der laufenden Nutzung. Und was man schon sieht, ist aber durch diesen starken Zug zum Bargeld, dass trotzdem die Entwicklung von digitalen Zahlungen einfach stärker wird. Also diese Zahlen mit der Karte, mit Debitkarte, mit dem NFC-Chip quasi zum Drüberziehen, das sind einfach Sachen, die gekommen sind und die Leute auch annehmen, ja, die Kundinnen auch annehmen. Und wo man einfach merkt, dass diese digitalen Zahlungen im Alltag angekommen sind und dass diese Nutzungsraten Jahr für Jahr, Schritt für Schritt auch immer stärker werden. Ja, und dass das Nutzungsverhalten der Kundinnen einfach zeigt, wenn ein Zahlungsvorgang sehr einfach ist und das ist es mit der Karte und wenn ich es drüber ziehe, dann wird es auch angenommen. Ja. Und das ist am Ende des Tages auch für mich das Entscheidende, wenn wir diskutieren über Bargeldnutzung versus digitale Zahlungen. Am Ende des Tages entscheidet die Kundin, ja, ist es für sie einfach, wird es von ihr angenommen. Und wir als Banken haben die Aufgabe, genau darauf zu reagieren. Wenn es eine entsprechende Nutzung von Bargeld gibt, dann werden wir auch entsprechende Services zum Bargeld anbieten. Und das wird sicherlich noch lange, lange der Fall sein. Und wenn das Interesse für digitale Zahlungsverkehrsvorgänge da ist, für digitale Zahlungen, dann werden wir auch dort Lösungen zur Verfügung stellen. Und da richten wir uns als Bank ganz klar in Richtung auch der Kundinnen aus. Ja.
Siehst du da Unterschiede bei den Nutzerinnen und Nutzern? Also wer zahlt digital, wer zahlt Bargeld?
Ja, sieht man natürlich schon, je jünger, je urbaner, desto stärker ist dieses digitale Zahlen ausgeprägt. Ja, aber das kann man, glaube ich, auch nicht so quer drüber ziehen. Also das ist nicht zwingend nur eine Frage des Alters, sondern auch eine Frage, will ich diese digitalen Zahlungsmittel auch nutzen oder nicht? Also das ist eine ganz individuelle Entscheidung, die man nicht nur zwingend am Alter festmachen kann. Also ich glaube, das wäre verkürzte Betrachtung, wenngleich der Trend natürlich schon stimmt. Je jünger, je urbaner, desto mehr werden auch diese digitalen Zahlungen auch tatsächlich genutzt.
Philipp, ist Krypto heute im Mainstream angekommen? Also hat sich die Akzeptanz für digitale Assets verändert in den letzten Jahren?
Absolut. Ich glaube, wir müssen in den letzten Jahrzehnten und gerade auch in den letzten paar Jahren sehen, wie stark sich global beginnend das verändert hat. Wir haben aus einem Nischenprodukt ein Produkt gesehen, wo jetzt Schätzungen sind, dass wir etwas über 50 Millionen Europäer Kryptowährungen halten und daher schon bedeutende Anteile hier zumindest mal Kryptowährungen in irgendeiner Form einen Bezug dazu haben bzw. persönlich gehalten haben oder halten. Das ist auf der einen Seite eine massive Änderung. Wir sehen auch in Österreich eine durchaus sehr hohe Adoption Rate. Natürlich, und das ist sicherlich ganz ähnlich, wie wir es von den Kollegen der Raiffeisen gesehen haben, ist zu sagen, hier ist eine junge und urbaner, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass hier eine Adoption besteht. Aber inzwischen ist insgesamt die Adoption Rate so hoch, dass es in allen Gesellschaftsschichten vorhanden ist.
Jetzt kommen natürlich immer mehr Marktteilnehmer dazu, besonders internationale. Thomas, wie groß ist denn der Druck auf Banken im digitalen Zahlungsbereich?
Ich würde sagen, grundsätzlich schon sehr hoch. Ja, also wenn wir uns auch ansehen, welche Player da jetzt auch neu eintreten. Wir haben ein Google, wir haben ein Apple. Die waren vor einigen Jahren einfach noch nicht am Markt im Zahlungsverkehr tätig. Ja. Das ist jetzt der Fall. Wir haben Apple Pay, wir haben Google Pay. Das sind einfach auch Big Tech Unternehmen, wo wir nicht gewohnt waren, dass die im Zahlungsverkehr, im Fintech-Bereich sozusagen unterwegs sind. Und da baut sich natürlich schon ein gewisser Druck auf. Und das sind jetzt sozusagen aber nicht nur diese Big Tech Unternehmen, sondern ganz, ganz viele verschiedene Fintechs. Wenn wir nehmen einen Trade Republic, wenn wir nehmen die Direktbanken, die hier auf den Markt kommen, mit sehr aggressivem Angebot, mit sehr guten Angeboten, dann erzeugen die einfach im Markt auch einen gewissen Druck, eine gewisse Erwartungshaltung. Ja. Das ist aber, glaube ich, nur ein Teil des gesamten Bilds, weil am Ende des Tages sind es ja nicht nur die Fintechs, sind es nicht nur die Big Tech-Unternehmen, die eine Erwartungshaltung erzeugen, sondern vielfach alle Unternehmen, die jetzt irgendwo im digitalen Bereich unterwegs sind, ja, wenn es ein Booking ist, ja. Dort sind einfach diese Prozesse, diese Buchungsmöglichkeiten so niederschwellig, so einfach. Und auch das erzeugt eine Erwartungshaltung, einen Druck, was ich als Bank auch liefern muss, ja, weil damit einfach die durchschnittliche Erwartungshaltung einer Kundin einfach extrem viel höher ist, als sie vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Und auf das muss man als Bank natürlich entsprechend reagieren. Ich muss mir als Bank überlegen, was sind die wichtigen Punkte, die von Kundinnen gefordert sind, und muss auch entsprechend darauf reagieren. Also insofern sehe ich diesen Druck auch gar nicht so negativ, sondern ich glaube, der schüttelt uns ein wenig auch munter, dass wir dort wirklich genau hinschauen, was sind die Dinge, die wir jetzt besser machen müssen, wo wir schneller werden müssen, wo wir auch unser digitales Kundenerlebnis auf die nächste Stufe heben müssen. Bei all dieser Euphorie und den Druck auch aus diesen Unternehmen heraus, muss man aber natürlich fairerweise noch immer sagen, wir stehen für Regionalität, wir stehen für Kundennähe. Und wenn man sich Statistiken anschaut, dann sind heute noch immer 80% in Österreich im Schnitt und je nach Statistik, die mindestens einmal bei einer Bankbetreuerin im Jahr sind. Ja, also ich glaube, den Leuten ist es schon noch wichtig, wirklich diese Person zu haben, mit der ich auch interagieren kann, mit der ich über meine finanziellen Themen sprechen kann, über meine finanzielle Zukunft. Und ich glaube, das wird bis zu einem gewissen Grad und gerade bei komplexen finanziellen Themen wie Hypothekarkredite auch in der Zukunft der Fall sein. Ja, also insofern glaube ich, der Druck wird dazu führen, dass wir einfach digital besser werden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich es aber gar nicht so negativ, weil ich glaube, es hilft uns auch, dort wirklich in die Gänge zu kommen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, diese persönliche Beziehung, diese Nähe, diese Regionalität wird auch in der Zukunft noch immer ein Faktor bleiben, auch gerade was komplexe Finanzgeschäfte betrifft.
Raiffeisen und Bitpanda haben ja eine gemeinsame Partnerschaft. Warum ist jetzt die Kombination aus Bankvertrauen auf der einen Seite und Fintechnologie aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
Ich glaube, man muss einmal ein bisschen zurückgehen und sagen, was möchte der Kunde, was ist dem Kunden wichtig? Jetzt hat man hier in der Vergangenheit gesehen, dass gerade am Finanzmarkt der Kunde die Auswahlmöglichkeit letzten Endes hatte, nur unter Anführungszeichen zu dem, was an sich im österreichischen und europäischen Umfeld einfach möglich war. Das hat sich durch globale Plattformen verändert. Das heißt, Kunden haben plötzlich mehr Zugang zu neuen Produkten, zu neuen Möglichkeiten wie Kryptowährungen. Und das führt dazu, dass diese Kunden auch durchaus immer mehr Interesse daran entwickelt haben, auch neue Möglichkeiten zu nutzen. Jetzt bin ich davon überzeugt, dass um gerade den Kundenwunsch in Österreich wirklich erfüllen zu können, brauche ich beide Seiten. Ich brauche auf der einen Seite eine regulierte, traditionelle Welt, ja, wo ich sage, der Kunde kann vertrauen, dass hier alles funktioniert, aber trotzdem neue Produkte, neue Möglichkeiten, Investments aufzunehmen, zum Beispiel neue Möglichkeiten, Zahlungen aufzunehmen. Und das führt am Ende dazu, dass ich am idealsten kooperiere. Warum? Wir dürfen nicht vergessen, gerade im Kryptosektor gibt es extrem große globale Player und die haben ein sehr hohes spezifiziertes Angebot. Um da konkurrenzfähig zu bleiben, glaube ich auch nicht, dass jede Bank dann das auch selbst aufbauen kann. Und dann ist der ideale Weg zu sagen, zu kooperieren. Und was uns zu sicherlich den ganzen globalen Playern unterscheidet, ist, wir wollen ja das. Wir haben genau das Bedürfnis, unsere Technologie zur Verfügung zu stellen, unsere Fähigkeit zur Kooperation zur Verfügung zu stellen, damit Kunden die Möglichkeit haben, hier Services, Produkte zu nutzen, die sie gerne hätten, aber gerne aus einem Umfeld, das sie kennen und dem sie vertrauen. Daher ist es ja auch für uns so wichtig immer zu sagen, wir wollen ja auch all diese Regulierungen erfüllen, damit diese Partnerschaften überhaupt möglich sind, damit wir dem Kunden genau diese Kombination bieten können, das größte Angebot von Dienstleistungen und Produkten plus die Sicherheit aus einer europäischen Regulierung und in vielen Fällen in einer Umgebung, die sie kennen und vertrauen.
Gut, wenn wir jetzt über Digitalisierung und Krypto sprechen, kommen wir an der Blockchain nicht vorbei. Philipp, was macht denn die Blockchain für den Zahlungsverkehr so attraktiv?
Am Ende des Tages ist die Blockchain eigentlich die ideale Weiterentwicklung, um Zahlungen umzusetzen. Wir sprechen über eine finale internationale Abwicklung innerhalb von Sekunden, reduziertes Gegenparteirisiko, wir haben eine Programmierbarkeit über Smart Contracts, wir haben etwas, das global mich ermöglicht, einen Wert ohne einen Dritten jeden innerhalb oder auf der Welt zu übermitteln. Das alleine ist eine andere Art der Technologie, als sie momentan im Zahlungsverkehr umgesetzt wird. Wir dürfen nicht vergessen, jetzt innerhalb Europas haben wir SEPA Instant. Endlich, muss man dazu sagen. Das heißt, ja, da kann ich Zahlungen instant zwischen zwei Banken darstellen und für den Kunden absolut seamless. Aber das ist ja nur für den innereuropäischen Bereich. Und außerhalb Europas habe ich ganz andere Mechanismen, die komplexer, länger, kostenaufwendiger sind. Und da kommt Blockchain-Technologie ins Spiel, wo ich sagen kann, hier hätte ich eine Technologie, die es mir erlaubt, dass man es ohne den anderen vertrauen zu müssen, hier diese Zahlungen umsetzen kann. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Bitcoin am Ende so beliebt ist. Das ist letzten Endes nicht nur der Glaube an den Wert, sondern die Nutzbarkeit. Häufig auch digitales Gold genannt. Mhm. Weil es zum einen die Werthaltigkeit, aber auch die weltweite Transportierbarkeit und Übersendbarkeit hat, die darunter fällt. Daher zusammengefasst habe ich mit der Blockchain-Technologie selbst noch viele Möglichkeiten, wo ich glaube, in den nächsten Jahren werden auch immer mehr Banken das untereinander potenziell nutzen. Da gibt es ja viele Projekte in dem Bereich und schon in bestehenden Projekten, die mehr als ein Proof sind, dass das funktionieren kann.
Thomas, aus Sicht der Bank, nach welchen Kriterien entscheidet ihr, ob so eine Technologie wie Blockchain im Zahlungsverkehr wirklich sinnvoll ist?
Auch da steht für mich der Kundennutzen ganz am Beginn. Ja. Also es ist einfach, du hast es so schön gesagt, Technologie ist kein Selbstzweck. Ja. Das heißt, ich muss mir aus der Kundensicht überlegen, macht es irgendwas schneller, macht es irgendetwas sicherer, macht es einfacher, ja? Weniger Fehleranfälligkeit. Das heißt, ich muss mal dort beginnen, mir zu überlegen, wo kann die Technologie einen Kundennutzen stiften. Ja? Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich mir aber natürlich auch überlegen, in welchem regulatorischen Rahmen spielt sich denn das Ganze ab? Und ich glaube, da haben wir jetzt auch mit MiCA und der europaweiten Regulierung einen ganz großen Schritt gemacht, um zu sagen, okay, auch diese Kryptowährungen, Blockchain-Technologie laufen in einem regulierten Rahmen. Weil am Ende des Tages, wenn ich dort Zahlungsverkehr abwickle, dann muss das irgendwo auf einem Level Playing Field passieren. Das muss im gleichen regulatorischen Rahmen passieren, weil ansonsten würde ich ja den Zahlungsverkehr, der im regulatorischen Rahmen läuft und dann gibt es den Zahlungsverkehr, der irgendwie da draußen läuft. Und ich glaube, das sollte es nicht sein. Das heißt, Geldwäsche, Prüfungen, Aufsicht, auch all das, wenn ich es wirklich als Zahlungsverkehr sehe, sollte im gleichen regulatorischen Rahmen laufen. Ja. Und was für mich sozusagen auch ein wichtiger Punkt ist, und es ist aber aus der Technologie herausgegeben, die Technologie muss sich eignen für hohe Volumina, für viele Zahlungen, weil wenn ich wirklich sage, okay, ich möchte jetzt diese Technologie nutzen, um Zahlungsverkehrssysteme abzulösen, dann muss ich mir überlegen, wie viele Zahlungsverkehrsvorgänge finden da auf der ganzen Welt statt oder in Österreich. Und das ist eine riesengroße Zahl. Ja. Das heißt, diese Technologie muss am Ende des Tages fähig sein, viele Zahlungen abzuwickeln, wenn ich wirklich sagen möchte, diese Technologie möchte ich im täglichen Zahlungsverkehr nutzen. Und zum Schluss sind das sozusagen drei große Dinge, muss ich das aber auch einfach gestalten, weil mir bringt die beste Technologie nichts, wenn die so komplex oder kompliziert ist und ich als Kundin einfach gar nicht weiß, wie gehe ich denn damit um, wie verwende ich das, wo kann ich damit zahlen, wie funktioniert das. Ja? Das heißt, ich muss am Ende des Tages über diese grundlegende Technologie der Blockchain auch eine Plattform, ein Frontend draufbauen, mit dem es möglich ist, dass ich halt relativ einfach auch zahle. Und das muss aus meiner Sicht gegeben sein, damit diese Blockchain-Technologie auch tatsächlich Mehrwert bringt. Ja. Und das sind für mich die Kriterien, nach denen ich diese Technologien sozusagen auch durchgehe und sage, das muss man sich einfach genau ansehen. Ja.
Etwas sehr Spannendes ist ja, weil dazu muss man ja ein bisschen noch Stablecoins auch mitdiskutieren und mitnehmen, ist zum einen Stablecoins, fast 99% sind in US-Dollar nominiert und sie sind durchaus in einem sehr starken Wachstum. Wo jedoch werden Stablecoins angewendet? Das hat eben zwei Elemente. Das eine ist sehr stark im Zwischen-Krypto-Sektor zum Tausch, aber auch immer mehr zum internationalen Zahlungsverkehr. Ein Element, das aus unserer Sicht jedoch in einer Warteposition ist, ist, wenn an sich die Digitalisierung von Assets, sprich über Tokenization von Stocks, also Aktien und Ähnlichem, weiter voranschreibt, dann wären auch wiederum Stablecoins die Möglichkeit, hier im Austausch dafür zu sein, um auf einer Blockchain beide Transaktionen abwickeln zu können. Ich kaufe ein Aktien digitalisiert und nutze dafür Stablecoins. Und daher aus meiner Sicht, was ich noch einfach mitnehmen und ergänzen wollen würde, ist, es hängt zum einen sicherlich an der Nutzbarkeit ab, aber auch daran ab, was für Elemente macht es besser, weil letzten Endes Zahlung eine Infrastruktur, um an Werte, an Produkte, an Dienstleistungen zu kommen. Und wenn ich hier plötzlich neue Werte, Dienstleistungen habe, wofür die spannend sind, dann habe ich hier nochmal einen ergänzenden Druck.
Stichwort Infrastruktur. Thomas, wo siehst du denn derzeit die größten Hürden, regulatorisch, technisch, wie gerade angesprochen?
Ich glaube, genau da, wo auch der Philipp ein wenig hin möchte, ist, am Ende des Tages haben wir oft heute noch die Kryptowelt, ja, und die, ich sage einmal, traditionelle Bankenwelt. Ja. Und ich glaube, da ist einfach die Verbindung derzeit noch nicht stark genug, dass sozusagen auch wirklich für die Kunden auch einfach nutzbar ist. Ja. Und ich glaube, das wird auch der Teil sein, wo es über die nächsten Jahre sicherlich noch ganz, ganz viele Innovationen, ganz viel Veränderung geben wird, nämlich diese beiden Welten zusammen zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Rolle der etablierten Banken, die Brücke zu sein in diese Kryptowelt hinein. Ja. Und wirklich sozusagen dort für die Kundinnen auch einen einfachen Zugang anzubieten. Ja, weil der Anspruch ist natürlich ganz grundsätzlich, von Kryptowährungen dezentral zu sein. Jeder kümmert sich selbst um seinen Schlüssel, jeder kümmert sich selbst um seine Assets. Nur die große Frage am Ende des Tages ist, möchte denn das der Endkunde auch tatsächlich sich selbst darum zu kümmern und kann er es vor allem auch? Ja? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe irgendwie 10.000, 20.000 Euro herumliegen und die habe ich derzeit bei einer Bank liegen, dann weiß ich, dass sich die um die Verwaltung dieses Eurobetrags kümmert. Ja? Wenn ich das als Stablecoin oder vielleicht irgendwo als Bitcoin herumliegen habe, muss ich mich vielfach selbst um diese Verwaltung kümmern. Und ich glaube, da können Banken und auch Fintechs vielfach helfen, den Kundinnen eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, dass sie einfach in einer sicheren Umgebung auch mit dieser Welt interagieren können. Ja? Und das auch sichergestellt ist, aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist, was auch derzeit noch eine große Herausforderung ist, dass alle Regulierungen, die derzeit für die Bankenwelt gelten, von Geldwäsche, ja, Cyber-Security-Prüfungen, ja, Prüfungen von betrügerischen Überweisungen, ja, dass die zukünftig auch Anwendung finden in der Kryptowelt, ja, dass man sich auch dort überlegt, wie funktioniert denn das? Ja, weil am Ende des Tages, wenn man sich das heute anschaut bei Bitcoin, wenn ich eine Überweisung gemacht habe, dann läuft die durchs Netzwerk und die ist final. Ja, wenn das eine betrügerische Überweisung war, dann gibt es da keine Möglichkeit mehr, dass ich das zurückhole. Ja. Und da fällt auf einmal etwas weg, dass der Kunde, die Kundin bei einer zum Beispiel Kreditkartenzahlung aber gewohnt ist. Ja. Und ich glaube, das ist sozusagen, wo ich derzeit noch so die größte Hürde sehe, wo wir einfach noch stärker schaffen müssen, diese Brücke zu bauen, wenn wir sagen wollen, Stablecoins, Kryptowährungen sind auch tatsächlich Teil unseres Zahlungsverkehrssystems, dann müssen wir das stärker zusammenbringen und dann müssen aber für alle auch die gleichen Regeln gelten. Ja, weil wenn ich dann für einen Teil dieses Zahlungsverkehrssystems nicht die gleichen Regeln gelten, dann ist es sozusagen einerseits, glaube ich, etwas unfair und wir geben halt Dinge auf, die wir uns mühsam erarbeitet haben, dass sozusagen Terroristinnen nicht finanziert werden. Ja? Und ich glaube, das sollte aber unser Anspruch sein, dass das auch für die Kryptowelt gilt und dort sozusagen diese beiden Welten Schritt für Schritt auch zueinander finden.
Ich glaube aber ganz wichtig dabei zu sagen ist, das ist ja in Europa zumindest kein regulatorisches Problem mehr, weil regulatorisch gelten die Geldwäschebestimmungen schon lange oder sollten gelten durch die MiCA jetzt final. Die DORA, die Richtlinie für Cybersecurity, gilt genauso. Genauso gibt es eine Travel Rule, die letzten Endes genau den Datenaustausch definiert und darstellt. Jedoch, und das ist ein Kernproblem und das ist ein Aufsichtsproblem, ist allein in Österreich die Hälfte der Kunden, in Europa insgesamt sprechen wir über 80% der Kunden, sind eben bei globalen Plattformen, die gar nicht in Europa in irgendeiner Form reguliert sind. Und da fehlt mir schon auch der Einsatz der Aufsichten, diese ins regulierte Netzwerk zu bringen, weil es hilft uns nichts, wenn Bitpanda und eine Handvoll anderer in Europa tatsächlich diese Regeln einhalten, wenn der Großteil der Kunden bei Plattformen ist, die diese Regelungen nicht einhalten. Und da sind wir einfach in einem sehr intensiven Austausch auch mit der Aufsicht, auch hier mehr sich auf die Hinterbeine zu stellen und dafür zu sorgen, dass hier alle Europäer in den gleichen Schutzrahmen kommen und nicht nur Ausgewählte, weil genau das eben die Probleme darstellt, die hier vorgebracht worden sind, dass hier dann zwar grundsätzlich die gleichen Regeln gelten, aber viele Kunden gar nicht sehen, dass das für sie nicht gilt, weil das ihre Plattform gar nicht einhält.
Wenn wir kurz bei MiCA bleiben, ist ja noch kein Jahr alt, viele Erfahrungswerte sind noch frisch. Philipp, wie beeinflusst das euren Alltag bei Bitpanda? Was habt ihr schon gelernt?
Ich glaube, das Wichtigste für uns ist, dass sich jetzt auch immer mehr Banken damit beschäftigen. Wir sind ja schon seit längerer Zeit reguliert. Wir haben ja auch in Deutschland, die waren da relativ stark Vorreiter, eine sehr ähnlich strenge Regulierung schon eingesetzt gehabt und die haben wir auch schon eingehalten, dementsprechend weniger in unseren eigenen Prozessen. Natürlich wird immer alles laufend verstärkt und konkretisiert, aber die Zusammenarbeit, die professionelle, ist einfacher geworden, weil sich einfach im Finanzsektor, im professionellen Sektor einfach noch mehr Leute damit beschäftigen und die auch sehen, dass der Rahmen, den wir nutzen, nicht nur ein Rahmen ist, den wir uns selber gegeben haben, sondern der auch in der Regulatorik vorkommt. Was, und das ist der letzte Punkt, das große Thema ist, dass es einfach noch nicht umgesetzt wurde, dass wirklich allen Europäern dieser Schutz zugutekommt, sondern viele Europäer einfach bei Plattformen sind und, glaube ich, gar nicht realisieren, dass auch, wenn sie gehört haben, diese Plattform hat jetzt eine Lizenz, wahrscheinlich dieser Schutzstatus auf sie gar nicht zutrifft, weil das nur dann zutreffen würde, wenn sie tatsächlich auch bei dieser Einheit sind, die diesen Schutz beinhaltet.
Viele Unternehmen fragen sich derzeit, ob und wo Blockchain im Zahlungsverkehr tatsächlich einen geschäftlichen Mehrwert bringt oder bietet. Wo siehst denn du im B2B-Bereich heute, auch in naher Zukunft, die tatsächlichen echten Vorteile?
Ich glaube, da gibt es mehrere Elemente, aber ich würde zwei herausgreifen. Das eine, das habe ich schon angesprochen, das ist internationaler Zahlungsverkehr im B2B, weil ich dadurch außerhalb von SWIFT einfach sehr schnell, sehr zielgerichtet Zahlungen umsetzen kann. Wie gesagt, mit international meine ich in dem wirklich global außerhalb Europas, wenn ich sage, ich transferiere einen Wert von hier in die Vereinigten Staaten oder in andere Länder, dann kann ich das noch schneller, klarer und sicherer abwickeln. Das zweite Element sind natürlich Smart Contracts. Das heißt, gerade im B2B-Bereich kann ich diese Zahlungen auch programmieren auf Konditionen und Zahlungen erst dann bei Konditionen eintreten. Das führt wiederum zu mehr Rechtssicherheit und weniger Notwendigkeit dazwischen, Notare und andere Teilnehmer einzubinden, sondern ich kann das final auf einer Chain machen. Das ist natürlich notwendig, dass ich ein Know-how damit besitze, um das umzusetzen. Aber sobald ich dieses Know-how habe, kann ich das sehr gut skalieren, kann das immer öfter einsetzen und habe trotzdem die Finalität. Und dann habe ich einfach die automatische Abrechnung, die Echtzeit-Clearing von diesen Zahlungen und kann damit in meiner Lieferkette das auch noch viel tiefer sehen, weil ich ja durch die Chain auch die Dinge, die davor sind, verwalten kann. Das ist wirklich aber nur im B2B von Großunternehmen interessant.
Thomas, wo siehst du Schnittstellen, bei denen Banken und Unternehmen ganz natürlich mit Web3-Prozessen interagieren können?
Bei Banken sehe ich es vor allem dort, wo wieder dieser Sprung ist aus der Kryptowelt sozusagen heraus in das traditionelle Bankennetzwerk rein. Ja, das heißt, auch wenn ich jetzt B2B-Zahlungen möglicherweise grenzüberschreitend mit einem Stablecoin mache, muss ja am Ende des Tages irgendwo im lokalen Bankennetzwerk möglicherweise auch noch einmal dieser Wert verschoben werden. Ja. Und ich glaube, da sind wir einfach auch die Brücke rein in diese Kryptowelt. Ja. Da sind wir bestimmt, und das kann man auch ganz klar sagen, am Beginn dieser Entwicklungen, aber wir beschäftigen uns damit, ja, und schauen uns an, wo gibt es hier einfach Anwendungsfälle, die für unsere Kundinnen von Relevanz sind. Einerseits auf der Firmenkundenseite, ich glaube, da hat auch der Philipp jetzt da einige angesprochen, was den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr betrifft, was sozusagen Smart Contracts betrifft, wo wirklich dann die Abwicklung auf der Blockchain basiert. Aber die sind meines Erachtens noch in den Kinderschuhen, diese Anwendungsfälle. Und da braucht es einfach über die nächsten Monate und Jahre, glaube ich, auch schon noch ein paar Entwicklungsschritte, dass wir dahin kommen, dass es halt wieder am Ende des Tages einen Kundennutzen für unsere Firmenkunden stiftet, für unsere Privatkundinnen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Rolle, weil wir einfach sehr nahe an den Kundinnen sind, hinzuschauen, welche dieser Anwendungsfälle macht denn tatsächlich Sinn und sind nicht nur umgesetzt worden der Technik wegen. Ja? Ein bisschen zu priorisieren, zu filtern, weil am Ende des Tages haben wir die Aufgabe, Vermögenswerte für unsere Kundinnen, unter anderem Vermögenswerte für unsere Kundinnen zu verwahren. Und da sollten wir nicht einfach jedem Trend nachlaufen. Ja? Ich will damit nicht sagen, dass Kryptowährungen und die Blockchain ein Trend sind, den man nicht nachlaufen soll. Aber ich glaube, dort muss man schon noch einmal ins Detail rein, ja, welcher dieser Anwendungsfälle macht Sinn, ja, weil ich glaube, gerade der Kryptobereich neigt manchmal schon noch dazu, einfach weil es technisch halt geht und weil es irgendwie cool ist, diese Dinge zu machen, und da muss man ein bisschen filtern, welche Dinge bringen auch einen tatsächlichen Mehrwert, ja, weil am Ende des Tages sind die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, halt auch nur endlich, ja, und dort muss man sich einfach überlegen, wo setze ich denn meine Chips in der Entwicklung drauf, welchem Trend gehe ich nach, wo möchte ich jetzt auch wirklich diese Entwicklungen als Bank vorantreiben, ja, und das ist das, was mich da stark beschäftigt rund um diese Themen. Was sind die Dinge, die die Kundinnen wollen? Und da müssen wir einfach auch extrem gut zuhören, weil sozusagen die Kundinnen oft auch gar nicht so klar aussprechen. Ja. Die können es vielleicht abstrakt formulieren, und wir müssen eben diesen nächsten Schritt machen, zu sagen, okay, das ist der Kundennutzen, wie übersetze ich denn das und wie nutze ich denn diese Technologie, dass das auch für die Kundin besser wird. Und ich glaube, da gibt es schon total viel Potenzial, und deshalb ist auch der Grund, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen und dass wir genau diese Schnittstelle auch sein wollen. Und am Ende des Tages, in mehreren Jahren, wird es wahrscheinlich keinen großen Unterschied mehr machen, ob ich jetzt sozusagen mit einem Stablecoin in der Kryptowelt zahle oder ob ich eine SEPA-Zahlung mache. Diese Welten werden halt Schritt für Schritt zusammenwachsen.
Also bis hierhin haben wir gesehen, wie rasant sich digitale Assets, Blockchain und die gesamte Payment-Landschaft weiterentwickeln und warum Banken und Fintechs dabei wirklich eng zusammenrücken müssen. Aber wie verändert sich der Markt eigentlich, wenn wir weggehen vom klassischen Krypto als Investment-Mindset? Welche Rolle spielen Stablecoins für echte Zahlungsflüsse? Und was bedeutet das für Unternehmen, Banken und die digitale Souveränität Europas? Genau das hören Sie nächstes Mal im zweiten Teil unserer Episode. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie wieder einschalten. Ich bin Laura Drechsler, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Kompass on Air, der Business-Podcast der Kompass-Gruppe. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles zu den Inhalten dieses Formats sowie Informationen zur Kompass-Gruppe finden Sie auf www.kompass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.